Wovor Männer mehr Angst haben als Frauen, ist der Arztbesuch. Also weil das eben so eine Geschichte ist, wo man Autonomie aufgibt, wo man eben auch tatsächlich die Idee hat, es kommt was Schlimmes über mich und jetzt kriege ich ein Ergebnis, was ich gar nicht hören will. Frauen sind da realistischer, würde ich sagen, oder haben nicht so viel Angst vor so einem asymmetrischen Verhältnis von einem Arzttisch zu sitzen und irgendwie Ergebnisse vorgelesen zu kriegen. Das ist für Männer dann doch ein außerordentliches Ereignis.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Ich habe auch wenig Bock, zum Arzt zu gehen, muss ich sagen. Ich bin Timo Teichler, begrüße euch zu einer neuen Folge, in der es um die Männergesundheit geht. Und es ist Movember. Zumindest erscheint der Podcast gerade jetzt im November, der Monat, in dem sich viele Männer einen Mustache, einen Mo wachsen lassen, übersetzt Schnurrbart. Schnurrbart, sozusagen die Werbekampagne, damit Männer häufiger zur Untersuchung zum Arzt gehen, geht da insbesondere um Prostata bzw. Hodenkrebs. Über die Männergesundheit im Allgemeinen sowie die Motivation, zum Arzt hinzugehen, darüber wollen wir in dieser Folge sprechen, denn Männer sind Vorsorgemuffel? Fragezeichen. Hat sich das geändert? Geht es da um eine gewisse Altersklasse? Wollen wir klären? Wollen wir vielleicht auch verbessern, dass die Männer häufiger zum Arzt gehen? Darüber sprechen wir mit dem Geschäftsführer der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin in Niedersachsen, Thomas Altgeld. Er setzt sich seit über 20 Jahren für die Männergesundheit ein. Wichtig an dieser Stelle, wir wollen hier keine Klischees bedienen, wir wollen hier kein Gender-Bashing machen, wie es so heißt, sondern darüber sprechen, was in der Gesellschaft so los ist, welche vermeintlichen Männerbilder da vorherrschen. Wir wollen aufklären und Input liefern. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich sehe auf jeden Fall bei Ihnen, dass Sie keinen Schnurrbart haben.
Nein, ich habe keinen Schnurrbart.
Okay, ja. Also. Aber so grundsätzlich glaube ich, dass so eine, ich nenne es jetzt mal Kampagne, Aktion, wie auch immer, oder Werbekampagne, wie man es nennen möchte, so zum Thema Schnurrbart, um auf Männergesundheit aufmerksam zu machen, dass das schon was ist, wo Sie sagen, ach, das finde ich eigentlich ganz gut, weil es mal ein anderer Weg ist, um zu sagen, Leute, geht zur Vorsorge, oder?
Ich finde es auf jeden Fall gut. Es ist aber auch eine angelsächsische Kultur, also aus der es kommt und wo es auch funktioniert oder wahrscheinlich besser funktioniert als hier. Und bei Schnurrbärten muss man sagen, ich verfolge das eben als alternder Mann natürlich auch, wie innen jetzt Schnurrbärte geworden sind. Also man trifft kaum Menschen unter 30, die keinen haben. Also insofern ist die Frage, welches Unterscheidungsmerkmal hat das denn noch? Also ich finde es eine gute Aktion, weil es eben tatsächlich noch auf eine spielerische Art versucht, auch Männlichkeit dann zu zeigen im Gesicht und zu zeigen, wir sind eine Gemeinschaft, die was macht. Aber es ist in Deutschland natürlich wenig verbreitet. Es ist in England und in Amerika tatsächlich mehr in, als sich an sowas zu beteiligen und Gesicht zu zeigen.
Aber brauchen wir das denn sowas? Also sind die Männer richtige Muffel und sagen, ich brauche das alles nicht, mir geht's gut, oder?
Nein, also Männer sind auf jeden Fall keine Muffel, das muss ich auch stark ablehnen, sondern es gibt auch nicht die Männer, sondern man muss nochmal auf das Lebensalter gucken und es ist natürlich klar, dass man in jüngeren Altern bestimmte Risiken ausblendet, wenn alles weit weg ist. Das machen junge Männer auch. Sie werden auch darauf getrimmt, eben in die Welt zu gehen, erfolgreich zu sein, Dinge zu erobern und Risiken auszublenden. Das ist quasi auch ein Teil der männlichen Situation, nicht so genau hinzuschauen. Und man lernt aber mit zunehmendem Lebensalter auch genau auf sich zu achten und da hinzuschauen. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, wer geht zur Vorsorge, dann sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen im 70. Lebensjahr aufgehoben. Also ab dem 70. Lebensjahr gehen mehr Männer zur Vorsorge als Frauen, also zur Früherkennung, um genau zu sein. Und bis dahin sind die Frauen einfach etwas trainierter, weil sie früher anfangen und die Männer brauchen dann etwas länger. Also man muss genau auf die Altersgruppen gucken und bei jungen Männern müsste man sich wirklich überlegen, wie erreicht man die mit Angeboten und wie werden die beworben.
Ja, warum finden denn, ich schätze mal so, ich bin jetzt Ende 30, warum bin ich denn derjenige, der da nicht so angesprochen wird oder nicht so motiviert
Weil sie
ist?
immer noch irgendwie denken, ihr Leben ist unendlich und mir kann nichts passieren. Das ist ein Grundgefühl, was wir sehr früh eingeimpft kriegen oder wofür wir belohnt werden, wenn wir irgendwie bei Wind und Wetter in der Kita rausgehen oder also dann zeigen wir, dass wir unseren Mann draußen stehen können, also schon unseren kleinen Jungen. Und das ergibt sich so erst, wenn die ersten Einschläge kommen oder wenn man Vater wird. Also dann sieht man die Verletzlichkeit des Lebens auch. Das sind so Punkte, wo Männer tatsächlich nochmal über sich nachdenken oder über ihre, ja, über ihre Lebensprioritäten oder über ihre Lebensentwürfe.
Ja, da haben Sie recht, da muss ich sagen, stimmt, als ich jetzt meine Tochter gekriegt habe, war auch so ein Wandel, dass man da mehr so denkt, ach, ich möchte noch lange dabei sein, damit man viel mitkriegt, so.
Man sieht, wie kostbar Leben ist und wie fragil das ist und genau. Und dann ist schon die Frage, was mache ich, wie viel Zeit habe ich und was mache ich mit meiner Zeit? Das sind so Fragen, die sich gerade rund um Vaterschaft auch dann stellen. Also
Und welche Idee haben Sie dann, wo Sie sagen, Mensch, so könnte man es vielleicht, könnte man vielleicht viele dazu bringen, zur Vorsorge zu gehen?
ich denke, gerade das müsste man irgendwie auch an oder nutzen. Also ich glaube, man kann jetzt nicht tricky die Mega-Kampagne machen oder irgendwie das Werbeplakat, wo dann alle Männer zu irgendeiner Art von Früherkennungsuntersuchung. Aber zu gucken, in welchen Lebensphasen sind Männer und in welchen Orten sind Männer zu finden. Also so beispielsweise beim Berufsstart oder zu gucken, was ist in Betrieben möglich. Also was sind Standardangebote niedrigschwellig? Also oder wie geht der Arbeitgeber damit um? Macht er, zählt das als Arbeitszeit oder nicht? Also das gilt für höhere Managementfunktionen, ist das schon, aber auch für den Normalmann irgendwie am Band wäre das eine Idee, wenn der Betriebsarzt alles Mögliche vor Ort macht, man das nebenbei machen kann, wenn es nur sogar noch Arbeitszeit ist, dann ist es auch nicht schwer, Männer zu erreichen. Und das andere ist tatsächlich eben zu gucken, adressiert man Väter, also in dieser Phase? Für Väter gibt es kaum Angebote. Also es gibt jede Menge Angebote für schwangere Frauen und dann dürfen die Männer auch zwei, dreimal mitgehen. Aber die Frage ist, wie kann man die miteinander vernetzen oder wie können die sich austauschen oder wie kann man Männer, wenn sie Erziehungsurlaub nehmen, dann auch sagen, okay, wir haben auch noch ein anderes Angebot oder wir machen ein Netzwerk zu anderen Vätern, damit ihr euch austauschen könnt. Das wäre eine Phase, wo man Männer, glaube ich, gut erreicht und wo man auch dann gesundheitliche Themen irgendwie anders ansprechen kann als im Normalbetrieb.
Was sind denn überhaupt die gesundheitlichen Probleme, die wir da so haben? Wo
Na, gesundheitliche, also das konzentriert sich natürlich bei Männlichkeit viel um die Geschlechtsorgane. Also das ist, aber das ist eben nicht die Hauptsache. Ich glaube, das Kernproblem, wenn es ein Problem gibt, ist, dass Männer eben tatsächlich Beschwerden nicht ernst nehmen. Also, aber auch da gibt es mittlerweile einen Generationeneffekt. Die jüngeren Generationen gucken bei Kopfschmerzen schon, landen auch manchmal mit Kopfschmerzen im MRT. Also so, um letzte Risiken auszuschließen, weil sie sich eben unsicher sind. Aber so sagen wir mal, Männer meiner Generation und auch irgendwie der Nachfolgenden noch sind drauf, eben tatsächlich sozialisiert, mit sich nicht anzustellen oder nicht zu jammern. Also zumindest nicht in öffentlichen Kontexten.
Und von welchen, ja, sag ich mal, Vorsorgeuntersuchungen reden wir denn da? Geht es dann um Prostatakrebs? Geht es da um Hodenkrebs?
Also es wäre bei jungen Männern tatsächlich eben bei Männern in den 20ern die Frage Tastuntersuchung am Hoden. Also das ist eine einfache Geschichte. Also da kann man auch Selbstuntersuchungen erstmal machen und gucken, ist da alles in Ordnung. Aber das kann man eben aber auch beim Arzt machen lassen. Und das andere bei Prostata ist ja eine gesetzliche Krankenkassenleistung, nur die Tastuntersuchung. PSA-Test in diesem Bereich ist keine Kassenleistung, weil eben die falsch positiven Ergebnisse bei diesem Test sehr hoch sind. Also ein Drittel der Männer, die da hingehen, haben auffällige Ergebnisse und dann muss man nachuntersuchen. Und von diesem Drittel bleibt dann sehr wenig über, was wirklich Krebs ist. Also da ist die Frage, ob das, was dann an Biopsien gemacht wird, eben nicht schädlicher ist als die wenigen Krebse, die da erkannt werden. Also insofern gibt es nicht viel, was man machen kann. Man kann die Tastuntersuchung machen lassen und da eben auch was machen. Und eben bei Beschwerden mit der Prostata frühzeitig zum Arzt gehen und die ernst nehmen und zum Urologen dann.
PSA-Wertmessung, können Sie kurz erklären, was steckt dahinter?
Na, das misst ein prostataspezifisches Antigen. Wenn ein tumorhaftes Geschehen in der Prostata sich abspielen kann, wird dieser Tumormarker gemessen. Aber der ist sehr sensibel. Also der steigt auch an, wenn wir Fahrrad fahren, wenn wir Sex hatten, wenn wir irgendwie tatsächlich zu wenig schlafen. Also der ist, also man, das wäre nur ein aussagefähiger Wert für den einzelnen Mann, wenn man früh damit beginnen würde, wenn man den in Taktungen machen würde. Aber das kann keiner bezahlen. Also man müsste eigentlich, also jeder hat einen individuellen Wert auch in diesem Bereich und dann kommen diese Schwankungen durch alltägliche Lebensereignisse. Wie gesagt, Fahrradfahren steigert den richtig nach oben und Sex eben auch. Und deshalb ist das nicht sehr aussagekräftig manchmal. Und dann kriegt man ein Ergebnis und sagt, der PSA-Wert ist erhöht. Und dann ist die nächste Stufe, einen zweiten Test zu machen. Wenn der dann auch noch erhöht ist, dann macht man Biopsien. Also das ist, Das ist ein sehr unsicheres Verfahren, weil es so viele falsch positive Ergebnisse hat. Und deshalb ist es auch irgendwie in keinem Land eine Kassenleistung. Also der Erfinder des PSA-Tests hat gesagt, wenn er gewusst hätte, wie viel Leid damit über die Männer kommt, hätte er es lieber nicht erfunden. Also so weit sind wir, weil das eben tatsächlich ein sehr ungenauer Marker ist. Also, und deshalb sind die ganzen Studien, die dazu gemacht worden sind, deuten auch darauf hin, dass es keine, also wenig Effekte hat, dass es sehr viele Krebse da unerkannt sind. Und Prostatakrebs ist eh eine Krebsform, an der in der Regel viel mehr Männer mit dem Krebs sterben als an dem Krebs sterben. Also der bei den meisten Männern unauffällig bleibt. Also bei den allermeisten.
Okay, aber was ist denn dann, also wenn Sie sagen, PSA-Wertmessung ist nicht so dolle, wie mache ich das denn dann? Also wie beuge ich den Prostatakrebs vor? Wie prüfe ich das vorab präventiv oder wie auch immer man das sagen will? Was mache ich denn, um da irgendwie gesundheitstechnisch gut
Also wie
unterwegs zu
gesagt,
sein?
eine Regelleistung aller gesetzlichen Krankenkassen ist die Tastuntersuchung. Also das ist für Männer jetzt nicht unbedingt immer attraktiv, gerade für heterosexuelle Männer nicht. Aber sonst gibt es eigentlich keinen Hinweis. Und in der Regel ist die Prostata auch gesund. Also so, das ist kein Organ, um was man sich jetzt die ganze Zeit Sorgen machen muss. Also deshalb sollte man die gesetzlichen Früherkennungsuntersuchungen, die Regelkassenleistungen sind, eben wie den Gesundheitscheck oder Darmkrebsvorsorge. Da ist die Evidenz deutlich höher, dass das auch was bringt. Also gerade bei Darmkrebsfrüherkennung oder eben bei Früherkennung von Bauchaneurysmen. Also das sind Untersuchungen, die zum richtigen Zeitpunkt, wenn sie gemacht werden, auch wirklich eben tatsächlich Schaden vermeiden können. Bei Prostata ist es so, das ist in der Regel ein gesundes Organ mit Veränderungen im Alter. Wucherungen sind da nicht unüblich. Die Frage ist, was hat man davon, wenn man weiß, dass man welche hat, also wenn sie nicht eben bösartig sind. Und die Bösartigen sind eher ein seltenes Ereignis. Also
Ja.
auch wenn es eine häufige Krebsform für Männer ist. Aber Lungenkrebs ist deutlich, also ist auch eine sehr häufige Krebsform und sie lassen ja auch nicht ständig in ihre Lunge gucken.
Ja, Sie hatten vorhin noch angesprochen, Biopsie gibt es ja auch noch.
Genau. Also man macht bei diesen, wie gesagt, ein Drittel der Ergebnisse ist falsch positiv. Das ist für einen Test schon. Und dann macht man irgendwie ungefähr bei der Hälfte nochmal Biopsien. Also und da, davon von dieser und davon sind 3/4 der Biopsien völlig unnötig, weil sie gar keinen Befund haben. Und dann ist bei den anderen ist die Frage, welcher Befund das ist, muss man was machen, muss man operieren oder nicht? Das ist echt eine Minderheit. Also es werden dadurch 3 Krebse von 1000 erkannt, also 3 Männer von 1000 haben was. Das heißt, man macht 997 sinnlose Tests und man beunruhigt eben tatsächlich 330 Männer sinnloserweise.
Und wofür würden Sie dann appellieren? Also jetzt von der Prostata-Untersuchung vielleicht weg zu
Ja, der
genereller.
Gesundheitscheck ist natürlich irgendwie die Möglichkeit, irgendwie allgemein auf seine Gesundheit zu gucken, mit dem Arzt zu reden über Sachen, die brennen. Also das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, das zu machen zu lassen. Es gibt ja jetzt auch nicht nur ab dem 35. Lebensjahr und dann eben tatsächlich Darmkrebsfrüherkennung, Hautkrebsfrüherkennung, Bauchaneurysma. Das sind Leistungen, wo man weiß, diese Untersuchungen bringen was, die vermeiden schwerere Verläufe oder eben da kann man was machen. Also das ist so. Die häufigste, also das, was jetzt eben auch untersucht worden ist bei Prostatakrebs, ist abwartendes Offenhalten. Das heißt, man weiß, man hat eben ein krebsförmiges Geschehen und wenn der Krebs nicht großbürgerlich ist, gucken Arzt und Patient gemeinsam da drauf, was das mit dem Patienten macht, zu sagen, ich gucke jetzt irgendwie 20 Jahre auf meinen Prostatakrebs, ist nochmal irgendwie, ist auch, also ist nicht gesundheitsfördernd.
Aber Darmkrebs, das war jetzt, das macht Sinn.
Darmkrebs ist die einzige gesetzliche Krankenkassenleistung, die eben tatsächlich eine Vorsorge ist, weil sie eben auch irgendwie Veränderungen des Darms erkennt und da quasi, die werden also jetzt wenig technisch oder wenig medizinisch gesprochen, dann rausgeschabt aus dem Darm, bevor sie sich irgendwie boshaft verändern können.
Ja, wie so eine Darmkrebsvorsorge abläuft, erklären wir euch gerne, ist nämlich Halb so wild, so heißt der Titel des Videos. Die Heimatkrankenkasse bietet euch bei YouTube eine ganze Playlist zum Thema Vorsorgeuntersuchung. Mach's doch einfach jetzt, heißt es. Da gibt's alle Infos zur Darmkrebsvorsorge, aber auch zum Thema Hautkrebs. Da haben wir eine Extra-Folge auch zugemacht, Folge 70.
Wir sind durchaus auf der Suche nach kleinen Muttermalen, die irgendwie ein bisschen unruhig sind oder so etwas. Und wir sind eben auch auf der Suche nach dem hellen Hautkrebs, den der Laie eigentlich regelhaft übersehen wird, wenn er nicht schon zu denen gehört, die schon mal einen hatten und deshalb sensibilisiert ist. Weil die sehen zum Teil in Anführungszeichen nach nix aus.
Habe ich euch in den Notes verlinkt, genauso wie das YouTube-Format zur Vorsorge. Aber sie haben gesagt, dass Männer und Frauen, also was Männer und Frauen angeht, im Alter sind da beide Geschlechter gut unterwegs, was Vorsorgeuntersuchungen angeht.
Das ist ein Lebensjahr, nehmen mehr Männer das in Anspruch. Also egal was, also auch Hautkrebs und Gesundheitscheck. Und das ist eben tatsächlich so, dass eben Leistungen für Frauen sehr viel früher gewährt werden, also und dass sie häufiger auch irgendwie mehr Arztkontakte haben als ihre männlichen Kollegen und dass die meisten Früherkennungsuntersuchungen auch beim Frauenarzt gemacht werden können. Und da der Otto-Normalmann in der Regel keinen Urologen an der Seite hat, der ihn lebenslang begleitet, kommt das eben auch nicht so vor, dass der Arzt einen drauf anspricht.
Achso, Sie meinen, weil Frauen dann generell ja eher schon zur Untersuchung gehen, dass sie dann eher Kontakt haben und eher darauf getrimmt werden?
Also weibliche Lebensphänomene werden eher medikalisiert, also beispielsweise Menstruation, also vom ersten Samenerguss eines Jungen kriegt kein Schwein was mit, geschweige denn, dass irgendjemand die Idee entwickeln würde, geh jetzt mal zum Arzt und guck, ob alles okay ist. Also so, also das, aber bei Menstruation wird schon mal leicht geguckt oder wenn es dann um Verhütung geht, dann wird auch nicht irgendwie das Geschlecht, also da geht auch kein Mann zum Urologen und sagt, wie kann er, also zumindest kein junger Mann. Also entweder die nehmen Kondome, wenn sie sich verantwortlich fühlen oder nicht. Aber bei Frauen mit der Pille wird dann alles Mögliche untersucht. Das heißt, sie sind sehr früh in Kontakt mit Frauenärzten, mit Gynäkologen eben, die tatsächlich die Funktionsfähigkeit der weiblichen Geschlechtsorgane auch dann im Blick haben. Das ist für männliche Geschlechtsorgane, gibt es kein Pardon. Und deshalb sind sie früh in Arztkontakten, haben häufiger Arztkontakte, und ja, werden auch leichter zum Arzt geschickt als Männer, also während Männer sich nicht so anstellen sollen. Das ist schon auch ein Sozialisationsphänomen.
Du hast natürlich recht, wenn man natürlich früher ärztlichen Kontakt hat, dann ist man natürlich auch eher in dieser Schleife drin, machen wir mal dies, machen wir mal das.
Ja, und es ist nicht so besonders und es gibt ja Untersuchungen vom Robert-Koch-Institut vor was haben Menschen Angst, also und irgendwie bei den meisten Formen, also Umweltkrieg und Arbeitslosigkeit haben Frauen mehr Angst als Männer, aber wovor Männer mehr Angst haben als Frauen, ist die Arztbesuch. Also weil das eben so eine Geschichte ist, wo man Autonomie aufgibt, also oder wo man eben auch tatsächlich die Idee hat, jetzt kommt was Schlimmes über mich und jetzt kriege ich ein Ergebnis, was ich gar nicht hören will. Also das ist, Frauen sind da realistischer, würde ich sagen, oder haben nicht so viel Angst vor so einem asymmetrischen Verhältnis von einem Arzttisch zu sitzen und irgendwie Ergebnisse vorgelesen zu kriegen. Das ist, ja, das ist für Männer dann doch ein außerordentliches Ereignis.
Und wie sieht es mit psychischen Erkrankungen aus? Ist man da auch, kann man da auch einen Unterschied feststellen?
Da kann man einen Unterschied feststellen, da haben wir aber wenig Forschung zu. Also es gibt im Angelsachsen irgendwie dieses Phänomen Male Depression, also männliche Depression. Und das zeigt erste Hinweise, dass wahrscheinlich eben männliche Depressionen anders verlaufen als weibliche. Man kann eben tatsächlich sehen, dass bei Frauen deutlich häufiger, fast doppelt so häufig in allen Lebensaltern Depressionen diagnostiziert werden. Die Frage ist, ob das bei Männern so rechtzeitig erkannt wird, weil dieser Symptomkomplex, der in Angelsachsen sehr gut beforscht ist, der ist eher Reizbarkeit, Aggressivität, irgendwie sich zu sehr in Arbeit oder Sport stürzen oder irgendwie viel trinken. Also das sind da Male-Depression-Symptome. Also und das fällt hier in Deutschland nicht auf als Depression, würde ich sagen. Wenn man sich aber Suizidraten anguckt, dann machen Männer dreimal so häufig in fast allen Lebensaltern erfolgreich Suizid. Und das zeigt da wahrscheinlich, dass wir bei psychischen Erkrankungen eine Unter- oder Fehldiagnostik von Männern haben. Also die kommen spät zum Arzt und wenn sie zum Arzt kommen, auch dazu gibt es einzelne Untersuchungen, werden sie erstmal auf den Körper bis zu Ende gescheckt, bevor man auf die Seele geht.
Also unterscheiden sich die Geschlechter oder sagen Sie, es ist jetzt so eine Herangehensweise generell in der Gesellschaft?
Geschlechter unterscheiden sich, also Männer blenden es auch leichter aus oder sagen, ich arbeite einfach nur viel oder ich mache eben gerne viel Sport oder ich trinke gerne viel. Und die werden ja da auch für belohnt. Also das sind ja auch alles Inszenierungen von Männlichkeit. Also wenn ich allein dass Männer, wenn sie sich die Birne wegkippen, irgendwie dann viel vertragen. Also da, oder dass es auch einen Wettbewerb manchmal gibt unter Jugendlichen, wer verträgt das meiste? Und der das meiste verträgt, nicht als der Dümmste gilt, weil er sich die Birne wegknallt, sondern dann eben der männlichste Mann in der Gruppe ist. Also für Männer gibt es sehr viele Fallen. Man kann Männlichkeit durch besonders ungesundes Verhalten inszenieren und deshalb wird man dafür noch belohnt.
Ja, und dann kommt ja auch immer noch dazu, wie ehrlich man zu sich selbst ist, ne? Ob man es auch eingestehen will, ob man sich es auch eingestehen will, ne?
Aber und für Männer war wirklich die Diagnose Burnout irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie über Depressionen zu reden. Also da können wir irgendwie dankbar sein, dass es quasi diese Überschrift jetzt gibt für männliche Erschöpfungs- und Traurigkeitssymptome. Also das hat irgendwie, aber dazu gibt es auch relativ schlechte Studienlagen, also wie viele Männer outen sich jetzt als ausgebrannt, also und gehen damit zum Arzt, also und wie unterscheidet sich das von mir? Aber das war für Männer eine Chance, nochmal anders zu sagen, weil dann haben sie vorher wenigstens gebrannt, also und das ist auch wieder
Okay.
männlich.
Ja, auch krank irgendwie, oder? Also.
Ja, krank. Ja, oder sagen, ja, krank im Sinne von nicht
Ja.
gesundheitsfördernd oder nicht, also das, also nicht, also natürlich hat man auch was davon, wenn man da irgendwie Anerkennung für kriegt oder wenn man als männlich gilt oder wenn man sich als männlich inszenieren kann, aber das ist auf jeden Fall quasi auf der Skala, was irgendwie gesund und gut für einen ist, das andere Ende.
Wie sieht es denn in Sachen Sport aus? Ja, immer gut für die Gesundheit. Kriegt man da eher mehr Frauen, mehr Männer mit ins Boot oder sind die da mehr motiviert oder tut sich das da nichts?
Also, aber Männer sind eben leichter erreichbar für sportliche Aktivitäten und deshalb boomen auch diese ganzen Fitness-Apps, vor allem bei Männern. Also, das ist auch ein Punkt, wo man quasi auch Männer nochmal neu mit erreicht. Also, dass man jetzt nicht nur irgendwie im Sportverein vor Ort sich messen kann an anderen Männern, sondern dass man weltweit gucken kann, wie lang läuft wer welche Strecke und was macht man an welcher Stelle. Das ist echt eine, also spornt männliche Leistungsbereitschaft bei Bewegung tatsächlich an, zumindest bei einer bestimmten Gruppe von Männern.
Ja. Was ist Ihnen denn wichtig in Bezug auf Männergesundheit loszuwerden?
Also was mir auf jeden Fall wichtig ist, wäre tatsächlich sich selber anzugucken als Mann und zu gucken, was, also wann fühle ich mich männlich und wann nicht und wo laufe ich Rollenbildern hinterher, die vielleicht meine Großeltern schon gelebt haben und wo bin ich wirklich ich? Also und dann, also das ist, glaube ich, für mich der Schlüssel auch für mehr Männergesundheit, auf sich achten zu können und sich einschätzen zu können und eben sich Hilfe zu holen, wenn man Hilfe braucht. Also und nicht zu denken, ich muss immer alleine klarkommen oder das geht, was von alleine kommt, geht von alleine wieder weg. Oder man fühlt sich kerngesund, bis man tot umfällt. Also das sind ja alles so Sprüche, die tatsächlich auf sehr alte Männerbilder rekurrieren. Und sich zu fragen, was für ein Mann bin ich, was für ein Mann will ich sein, was für ein Mann will ich in der Partnerschaft sein, was für ein Mann will ich als Vater sein, das stellt schon auch Fragen, wo man mehr auf sich achten muss wahrscheinlich. Also diese Achtsamkeit voranzubringen und sich selber ernst zu nehmen und nicht zu gucken, wie die ganze Zeit darauf zu gucken, wie wirke ich oder also oder bin ich, ist das irgendein Zeichen von Schwäche, wenn ich das mache oder dies mache?
Ja, also dass Sie meinen, dass Männer sich dann eher verkriechen und grübeln, als dass sie irgendwie dann zur Tat schreiten, oder?
Na, dass Männer eher versuchen, was mit sich alleine auszumachen oder eben tatsächlich Probleme nicht leicht kommunizieren. Also eine der größten Kampagnen in Australien jetzt zur Männergesundheit ist tatsächlich Men Start Talking. Also Männer fangen an zu reden. Also so, das gilt ja nicht als männliches Verhalten, wenn man irgendwie sein Herz auf der Seele trägt, auf der Zunge trägt und wenn man irgendwie bei jedem Problem irgendwie drüber redet. Das gilt immer noch als unmännlich. Also, und Männer dazu zu motivieren, irgendwie nicht alles mit sich alleine auszumachen, das ist schon irgendwie auch Arbeiten gegen ein Rollenbild.
Ja, und ist dann das, was Sie sagen, ach, man bräuchte da irgendwie neue Kommunikationsmodelle, um mal irgendwie mehr Männer auf eine andere, ja, Gesundheitscheckebene zu bewegen?
Nee, man bräuchte eben tatsächlich, also tatsächlich eben die Möglichkeit, dass man sich auch drüber austauscht oder dass man als Mann sagt, ich war beim Gesundheitscheck, warst du auch schon? Also so, oder ich habe mir jetzt Sorgen gemacht, ich würde gerne gehen. Wie sind deine Erfahrungen damit? Das sind ja keine Männergespräche. Also das, oder keine Regeln. Und da ist schon die Frage, also da wären gerade auch Betriebe und Arbeitgeber gefordert. Also gibt auch eine große Schweizer Kampagne, also dass man redet über Arbeit, Überstunden, aber auch, wie geht's dir eigentlich? Also so, und da kann man dann was ein, also welche Betriebskulturen gibt, also wie wird männliche Achtsamkeit belohnt oder wie wird es wirklich niedrigschwellig für Männer möglich gemacht, dass sie das machen und dass es nicht so ein Riesenangang ist, den man selber organisieren kann mit Schwierigkeiten, in der Praxis einen Termin zu kriegen, der irgendwie außerhalb der Kernarbeitszeiten oder sonst was liegt. Also wenn man es Männern einfacher macht, wenn man eine Kultur hinkriegt, wo quasi auch Männer irgendwie Schwächen zeigen können oder sich über solche Probleme austauschen können, dann erreicht man auch Männer. Das passiert leider jetzt erst immer in höherem Lebensalter, also wenn sie sensibler für sich sind oder wenn sie die ersten Einschläge hatten.
Ja, und wenn man dann Angst hat, Mensch, ist bald vorbei.
Also es gibt diesen Spruch, jeder hat zwei Leben, das zweite beginnt, wenn man merkt, dass das erste endlich ist. Also und das ist für Männer leider häufig erst in den höheren, mittleren Lebensjahren. Oder wenn man merkt, da ist irgendwie jemand, der nahe ist, irgendwie an einem Herzinfarkt zu einem frühen Zeitpunkt verstorben, dann kommt man auch nochmal ins Grübeln. Also wenn der beste Freund oder wenn irgendjemand tatsächlich da auch ein massives Ereignis hatte.
Was motiviert Sie denn, sich so für dieses Thema einzusetzen?
Ja, mich motiviert das tatsächlich, weil ich merke, was ich selber davon habe. Also ich habe das erstmal als Thema begonnen, wie Qualitätssicherung in der Gesundheitsförderung oder gesundheitliche Chancengleichheit irgendwie bei Schuleingangsuntersuchungen. Also das sind auch Themen, die ich am Anfang irgendwie, und dann habe ich aber bei diesem Thema, und ich bin dazu erstmal gekommen, weil wir da 10 Jahre den Arbeitsschwerpunkt Frauen und Gesundheit hatten. Und dann hieß es, wir müssen was für die Männer machen. Und dann war ich der einzige Mann im Team. Also, und das ist, also ich, das war mir auch nicht in die Wiege gelegt. Aber ich habe dann auch gemerkt, was es mit mir macht und wie ich eben auch Lebensroutinen teilweise in Frage stelle. Und insofern bleibe ich dabei. Und ich glaube, es ist noch viel zu tun in diesem Bereich. Also deshalb bin ich auch immer noch mit Herzblut dabei, obwohl ich das jetzt über 20 Jahre als Thema versuche voranzubringen.
Noch viel zu tun, meinen Sie jetzt auch hinsichtlich Männer dazu zu bringen, sich beim Arzt mal zu erkundigen, oder haben Sie da noch andere Aspekte, wo Sie sagen?
Na, überhaupt irgendwie zu gucken, weil was ist Männlichkeit, also oder wo, also was für männliche Rollenbilder sind. Ich bin ja auch Vorsitzender vom Bundesforum Männer, wo es um Gleichstellungsfragen für Männer geht, also wo es darum geht, wirklich, wie kann man Männer in Care-Arbeit irgendwie bringen. Und viele junge Männer wollen auch irgendwie nicht eben quasi als Alleinverdiener Familien ernähren, sondern wollen Quality Time mit ihren Kindern, und Kinder und Familien haben auch was davon. Also ich glaube, da an Verhältnissen und an Strukturen zu denken und nicht irgendwie die Rollenbilder der 50er irgendwie nachzubeleben oder denen hinterher zu hecheln. Also das ist, glaube ich, wirklich noch eine Mission, die eine Weile braucht.
Dann sind wir dann bei einer anderen Podcast-Folge.
Ja, da sind wir in einer anderen Boss, aber hängt eng miteinander
Ja,
zusammen. Also
stimmt.
es gibt eben schwedische Studien, die zeigen, also Männer, die sich um ihre Kinder kümmern, die quasi irgendwie ihre Erwerbsarbeit mit den Frauen aufteilen, das ist gesund für die ganze Familie, auch für die Männer. Also schwedische Männer leben eben tatsächlich 8 Jahre länger bei guter Gesundheit als deutsche Männer, weil es eben eine andere Form von Care-Beteiligung und von Erwerbsbeteiligung von Frauen gibt. Also das ist für alle besser.
Gut, dann würde ich sagen, halten wir fest. Es ist Quatsch, irgendwelchen Rollenbildern hinterherzulaufen, also nicht meinen zu müssen, man müsste etwas tun, weil das irgendwie männlich ist oder eben nicht männlich oder wie auch immer man das bezeichnen will, sondern im Endeffekt geht es ja um den eigenen Körper und den sollte man an erste Stelle stellen, mal zum Check zu gehen und auch mal mit anderen über seine Probleme und seine Gedanken zu sprechen, ob es jetzt Freunde oder der Arzt sind, sei dahingestellt. Ich danke, dass wir beide miteinander gesprochen haben. Herr Altgeld, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, gerne. Bis dahin. Tschüss, Herr
Ja,
Teich.
tschüss.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.